Wir haben im Christuszentrum Itzehoe haben unseren Jüngerschaftskurs zu Ende gebracht und dort war vor 3 Monaten ein Thema. Dieses Thema hieß Gaben und Berufung und dabei haben wir verschiedene Tests gemacht, um auch unsere Fähigkeiten wie auch unsere Talenten da ein bisschen zu entdecken. Und bei mir tauchte etwas wieder auf in diesem Gabentest, wo ich sagte, Mensch, stimmt, da ist was, habe ich nicht damit viel da zu tun gehabt in letzter Zeit, dass wir dieses Thema Weisheit. Es gibt auch eine Gabe der Weisheit. Und da gibt es eine Gabe der Kenntnis und sofort kommen die Theologen und fangen an miteinander zu diskutieren, was ist der Unterschied zwischen Erkenntnis und Weisheit und so weiter. Darüber möchte ich heute Morgen gar nichts sagen, nur erklären, woher diese Predigt ein bisschen kommt. Das ist ein Thema, mit dem ich mich denn beschäftigt habe. Das heißt, wir haben uns in unseren Vertiefungsgruppen zusammengesetzt. Bei uns ist eine Männergruppe, wir haben uns auch ganz kurz im Gottesdienst heute Morgen getroffen. Ich war im CCI, bevor ich hier hinkam, und da waren ein paar von meinen Männern zusammen und ich stellte mich dazu. Und da war auch dieses Thema, was machen wir nun, wo strecken wir uns danach aus, nach welcher Gabe? Und bei mir war diese Sache, wo ich auch vor Gott und vor diesen Menschen gesagt habe, ich würde gerne, dass Gott mehr mich auch gebraucht in diesem Thema Weisheit. So, Weisheit ist natürlich die Frage, stehe ich vor einer Entscheidung, gehe ich links, gehe ich rechts, wähle ich Nummer 2 oder Nummer 4, was soll ich nun tun? Und manche Menschen reagieren bei Entscheidungen recht impulsiv. Ich liebe es zu sehen, wie Menschen Autos kaufen. Ja, manche Leute gehen hin, nachdem sie 2 Monate lang das Internet durchforscht haben, alle möglichen Meinungen, alle möglichen verschiedene Tabellen verglichen haben, um das perfekte Auto für sich denn zu finden und von mir aus da unten aus Ulm zu kaufen zum besten Preis. Ja, da sind diese Leute, die sehr, sehr gewissenhaft sind, bevor sie irgendwas kaufen. Andere Leute sagen, was soll ich heute tun? Ich gehe mal Autos anschauen und komme nach Hause mit einem neuen Auto. Also ich kenne solche Leute und da denkt man auch, und die Frau auch, hoppla, was habe ich nun da? Manche Leute sind sehr impulsiv und andere sind ein bisschen eher zurückhaltend. Ich kenne Leute, die gar keine Entscheidung treffen wollen. Ich habe vor einem Monat mit einem Mann gesprochen. Ich sage, Mensch, wie bist du IT-Fachmann geworden? Er sagt, die Geschichte willst du nicht hören. Ich sage, doch, doch, will ich hören. Er sagt, eigentlich habe ich Klempner gelernt. Okay. Wie bist du Klempner geworden? Ja, ich bin von der Schule fast rausgeflogen, aber meine Mutter kennt einen Klempner und da wurde ich untergebracht. Ich sage, okay, das kann ich verstehen. Und wie bist du denn IT-Fachmann geworden? Ja, sagte er, meine Firma machte Pleite. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Die Frau beim Arbeitsamt hat gesagt, ich sollte irgendwas lernen, was Zukunft hat. Sie sagt, warum nicht Netzwerk? Techniker, Kaufmann, wie auch immer. Er sagt, warum nicht? Also er sagt, alle seine wichtigen Entscheidungen seines Lebens hat jemand anders getroffen. Er war sogar 2-mal verheiratet. Ihr könnt auch wissen, wer die Entscheidung getroffen hat, ihn zu heiraten und ihn zu verlassen. Also es war nicht er. Er hat immer wieder einfach mit sich machen lassen. Und das ist auch sein Lebensstil denn da. Wir haben verschiedene Möglichkeiten zu entscheiden. Wir können anderen überlassen, wir können sehr spontan, impulsiv, wir können sehr überlegt sein. Aber auch das hilft uns nicht dabei, gut zu entscheiden. Das beschreibt nur wie. Nun, wie können wir gut entscheiden? Um gut zu entscheiden, brauchen wir Weisheit. Weisheit hat, wie Caroline auch richtig gesagt hat, nichts mit Intelligenz zu tun. Ich kenne Leute mit IQs, die weit über mein IQ sind, und die sind Dummköpfe. Die können eigene Butterbrot kaum schmieren. Ja, also geschweige denn in der Stadt und in der Welt recht zurechtzukommen. IQ ist nicht Weisheit. Weisheit ist wiederum auch nicht IQ. Und das ist ganz wichtig. Ich habe eine Definition mitgebracht für uns heute, was Weisheit so ist. Einen Moment, ich muss mein Ding hier anmachen. Weisheit ist für mich eine moralische Klarheit. Das heißt, die Fähigkeit zu wissen, was richtig ist und dann dies auch zu tun. Am Ende ist das Wichtigste. Häufig weiß ich, was richtig ist, aber häufig habe ich es auch nicht getan. Also ich war klug genug zu erkennen, richtig und falsch, und ich habe ausgesessen. Oder ich war zu feige, das Richtige zu tun. Weisheit bedeutet moralische Klarheit, zu wissen, die Fähigkeit zu wissen, was richtig ist und dies auch denn zu tun. Nur was gibt Menschen diese Einsicht? Werden Menschen weise geboren? Die Bibel zeigt uns, dass Weisheit für Gottes Volk zugänglich ist. Wenn wir Jakobus 1, Vers 5 anlesen oder lesen, steht es dann da, wenn jemand von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass es niemandem seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. So, dieser Bibelvers beschäftigt mich oder auch verfolgt mich schon fast seit 24 Jahren. Immer wieder habe ich Weisheitsmangel gehabt und immer wieder habe ich gebetet und oft hat Gott erhört. Nicht immer, oft. Und manchmal, warum nicht? Warum habe ich immer noch nicht irgendein Wort oder einen Impuls oder ein Bild oder irgendeinen Mensch, der mir sagt, links oder rechts oder oben oder unten? Warum habe ich manchmal immer noch diese Unklarheit, obwohl ich Tage und Wochen lang für etwas gebetet habe, um Gottes Klarheit denn da? Nun, das ist schon für mich eine gewisse Trost. Ich darf bitten, ich darf empfangen und ich darf wirklich harren. Ich darf warten, dass Gott auch das zur richtigen Zeit macht. Dieses Bild von Caroline von vorhin fand ich sehr, sehr schön. Manchmal habe ich mittendrin in der Situation gesteckt und wusste nicht, dann musste ich irgendwie entscheiden. Und wenn man im Rückspiegel schaut mit dem Regenbogen, ist es häufig besser geworden, als ich das mir gedacht habe. Auch wenn es bedeutet, beim Regenbogen, es muss immer ein Sturm geben. Kein Regenbogen ohne vorher ein Sturm, Wetter oder Gewitter. Das Alte Testament spricht auch sehr oft von Weisheit. Und in Sprüche 4, Vers 7, ups, Entschuldigung, ich war zu schnell. Ups, da, oh, ich habe beides auf eine getan, das habe ich vergessen. Sprüche 4, Vers 7, steht es da, nur eins im Leben ist wirklich wichtig, werde weise, werde verständig. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Kein Preis darf dir dafür zu hoch sein. Wenn man mit asiatischen Ländern zu tun hat, hat man immer wieder dieses, zumindest ich, dieses Minderwertigkeitsgefühl, was die Ausbildung der Kinder angeht. Also die sparen, bevor die Kinder überhaupt geboren werden, die sparen die ganze Zeit, wo die Kinder dann da auf der Welt sind, um eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Das heißt dann da Geld zu haben für Universität oder was auch immer. Denn dort ist dieses so stark in diesen Menschen, innen drin, meine Kinder müssen es besser haben, als ich es hatte. Und ich mache es möglich, indem ich heute verzichte auf etwas, damit meine Kinder es besser in der Zukunft haben. Ich wuchs in diesem Gewissen auf, oder diese Zuversicht auf, meine Eltern hatten es wahrscheinlich besser als ich und meine Kinder haben es wahrscheinlich schlechter als ich. Wirtschaftlich. Ist so. Unser Wohlstandspegel hat diesen Punkt erreicht, wo es eigentlich kaum nach oben gehen kann. Und wenn wir unsere westliche Welt anschauen, der Weg nach oben ist kaum noch möglich, gesellschaftlich so gesehen. Asien ist ganz anders. Aber welchen Preis wollen wir bezahlen, damit wir weise werden und damit unsere Kinder auch weise werden können? Weisheit. Weisheit ist das Wichtigste dabei. Kein Preis ist zu hoch. Lernen wir noch dazu, merken wir, dass wir wirklich ein Verlangen haben, Gott, ich will weise werden. Das Buch Hiob, da habt ihr schon gesehen, ist dafür bekannt, dass es auch ein sogenanntes Buch der Weisheit ist. Da kommen die Psalmen da drin, die Sprüche, auch der Buch Prediger dann da. Und Hiob rang mit einem Problem. Mit sehr vielen Debatten wurden zwischen ihm und seinen Freunden immer wieder dann da, warum ist ihm das passiert? Warum verliert er seine Frau, seine Kinder, seinen Wohlstand, seine Gesundheit? Warum? Und die guten Freunde haben immer zu ihm gesagt, du hast gesündigt. Kehrt um, tu Buße, dann wirst du dann wieder heil werden. Und er sagt, da ist nichts. Ich habe alles vor Gott gebracht. Das ist es nicht. Bis Gott spricht. Hiob 28, Vers 28 sagt, Gott sagt, weise ist, wer Ehrfurcht vor mir hat und an Einsicht besitzt, wer sich vom Bösen abkehrt. Definition für mich, er sollte Ehrfurcht vor Gott sein, ich habe mich vertippt, vor Gott und dem Bösen abkehren. Also Ehrfurcht vor Gott, einen Respekt vor Gott zu haben. Nicht diesen Zittern aus Angst, sondern Ehrfurcht vor einer Respektperson vor Gott zu haben und dem Bösen abkehren. ganz wichtig auch in unser Leben, wo wir unsere Zeit, wo wir unsere Energie, wo wir unser Geld dafür geben. Ist es für Gottes Werk oder ist es für etwas, was Gott vielleicht widerspricht? Nun, ich komme darauf wieder zurück hier. Es gibt einen zweiten Mann im Alten Testament, der sehr, sehr weise war. Das war natürlich der König Salomo. Salomo schrieb ein Buch, das Buch der Sprüche, also ein Buch voll von Weisheiten. Und diese Weisheit ist etwas, was wir auch aufnehmen dürfen. Aber wie kam es dazu, dass dieser Mann so weise wurde? Also Bathseba, seine Mutter, kennen wir vielleicht von David, die Frau, die er anschauen durfte oder angeschaut hat und dann auch zu sich genommen hat, den Ehemann umbringen ließ, damit David ganz alleine diese Frau für sich haben könnte. Bathseba wurde dann auch schwanger, dieses Kind musste sterben. David fleht vor Gott, schreibt auch den Psalm 51, nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir, ich kehre um von meiner Sünde, ich habe hier gesündigt vor Gott und der Welt. Und dann wird Bathseba noch ein zweites Mal dann auch schwanger und dann gebärt diesen Kind Salomo. Und Salomo genoss natürlich auch in königlicher Ausbildung. Salomo genoss alle Vorteile, die es da gab, aus dort am Königshof. Aber das heißt lange noch nicht, dass man klug ist. Das heißt, dass man vielleicht intelligent ist, dass man 8 verschiedene Sprachen sprechen kann, aber nicht diese salomonische Weisheit. Diese Weisheit, was da ist. Ich möchte einen etwas längeren Abschnitt aus der Bibel vorlesen, das ist 1. König 3, ab Vers 1 bis 15. Da werdet ihr mitfolgen können, das sind insgesamt 4 verschiedene Folien. Der neue Palast, den Salomo errichten ließ, war noch im Bau. Ebenso der Tempel und die Stadtmauer. Also David durfte diesen Tempel nicht bauen, weil zu viel Blut an seine Hände klebte und deshalb durfte sein Sohn diesen Tempel bauen. Damals gab es noch keinen Tempel für den Herrn und so brachten die Israeliten ihre Opfer an verschiedene Opferstätten auf den Bergen und Hügeln dar. Salomo liebte den Herrn und lebte genau nach den Anweisungen seines Vaters David. Doch er opferte an solche Orten, er schlachtete Tiere und verbrannte Weihrauch. Einmal ging er nach Gibeon und brachte 1000 Brandopfer dar, denn dort befanden sich damals die wichtigsten Opferstätte. Wie Könige da manchmal das übertreiben, dann hat er das auch hier gemacht, sehr viel. Über Nacht blieb er in Gibeon, da erschien ihm der Herr im Traum, erbitte von mir, was du willst, sagte Gott zu ihm. Also wie der berühmte Flaschengeist, du hast einen Wunsch frei, was möchtest du? Und Gott kommt zu Salomo und gibt ihm diesen Wunsch. Salomo antwortete, schon meinem Vater hast du sehr viel Gutes getan, weil er dir niemals vorheuchelte, sondern dir treu diente und dir immer gehorchte. Sogar über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen, denn du hast einen seinen Söhnen den Thron gegeben. Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters Davids gemacht. Ich bin aber noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgaben bewältigen soll. Eine gute Einschätzung. Dieses Junge, diese Unerfahrene. Stell mal vor, du hättest einen Wunsch frei, was wäre es? So kostenlos durch die Welt zu reisen? Wäre vielleicht das Erste, was mir einfällt. Also, das wäre schön, nicht wahr? Also überall hin, um nichts zu bezahlen, das wäre eine gute Sache. Also ein Bankkonto haben, der nie im Null gehen kann, wäre auch eine andere gute Sache. Dann kann ich mir nicht nur Reisen gönnen, sondern vieles, vieles andere. Also Gesundheit, keine Schmerzen mehr, keine Neurodermitis, keine Gelenkschmerzen, keine diese Schmerzen, wäre auch eine Sache, was man hätte sich wünschen können. Hier stehe ich mitten in einem Volk, das du, Herr, aus dein Volk angenommen hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich gerechte Urteile fällen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk richtig führen? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete Gott: Ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. So, wäre mir nicht im Sinne gekommen, aber das war bei manchen anderen Menschen bestimmt. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ich werde dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Aber ich will dir auch das geben, warum du nicht gebeten hast. Reichtum und Macht. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt, wenn du mir gehorchst und meine Gebote befolgst, wie dein Vater David, dann werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Da erwachte Salomo und merkte, dass er geträumt hatte. Am nächsten Tag ging er nach Jerusalem zurück. Dort trat er vor die Bundeslade des Herrn und brachte wiederum Opfer und Dank. Brand und Dankopfer da. Danach lud er seine ganze Hofstadt zu einem Festessen ein. Tolle, tolle Geschichte. Tolle, tolle Wunsch. Er hat erkannt, was ihm fehlte. Und das ist das, was uns auch häufig fehlt. Dieses Weisheit. Also es ist richtig, moralisch Klarheit zu entscheiden, was wir tun sollen, und dann auch dieser Wille, das umzusetzen. Was willst du mit den nächsten 10, 20 Jahren deines Lebens mit Gott machen? Welche Pläne hat er für dich? Was sollst du tun? Wo sollst du investieren? Wo sollst du lernen? Wo sollst du Nein sagen? Wo sollst du Ja sagen? Viele, viele Fragen, die uns immer wieder beschäftigen. Und natürlich können wir, wie die Bibel sagt, um jeden Wind hin und her geweht werden und nicht wissen, wo es hingeht. Natürlich können wir wie mein Student sein, der die Entscheidungen anderen überlässt. Aber wahrscheinlich ist das nicht, was Gott möchte. Gott möchte zu uns sprechen, dass wir unsere Berufung leben und das tun, wozu er uns auch auf diese Welt gesetzt hat. Und für jeden von uns hat ein ganz anderer auch Plan. Und dafür brauchen wir Weisheit, das dann auch zu tun. Ich lese jetzt aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 1, Abvers 1. Da steht denn da, die folgenden Lebensweisheiten sind in Sprüche gefasst von Salomo, den Sohn Davids und König von Israel. Wenn du sie beachtest, wirst du lernen, dich im Leben zurechtzufinden. Sie helfen dir, dich selbst zu beherrschen, und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht, du lernst aufrichtig und ehrlich zu sein und anderen gerecht zu behandeln. Salomo schreibt das im Grunde jetzt für seinen Sohn auf, den er diese Weisheit weitergeben möchte. Weiterhin steht denn da, wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt das Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wer da drin schon geübt ist, kann noch dazulernen. Neue Gedankenanstöße helfen ihm, die Sprichwörter der weisen Lehrer zu verstehen und ihre Bilder und verschlüsselte Sprüche zu enträtseln. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Eine Wiederholung. Genau wie Hiob. Der Anfang von Weisheit ist Ehrfurcht vor dem Herrn. Nur ein Dummkopf lehnt Lebensweisheit um Selbstbeherrschung ab. So, was ist das Gegenteil von Ehrfurcht vor dem Herrn? Egoismus. Ich schaffe es ohne Gott. Welche Ursünde hat Adam und Eva gehabt? Ich mache es alleine. Gott brauche ich nicht. Gott sagte, du sollst nicht von diesem Baum essen. Nö, ich weiß besser, ich mache, was ich will. Das war keine Ehrfurcht, kein Respekt. Ehrfurcht vor Gott bedeutet, seine Gebote zu halten, das zu tun, was Gott von uns möchte. Und dann fängt dieser Keim der Weisheit in uns an, auch zu sprossen und zu wachsen, zu gedeihen. Und dann kann was Gutes daraus entstehen. Nun, was wird uns hier geboten? Wir haben jetzt hier in diesen Versen aus Sprüche 1, dass wir im Leben zurechtfinden können. Wie viele Jugendliche spreche ich, mit denen spreche ich und frage, Mensch, was willst du werden? Keine Ahnung. So viele haben null Ahnung, wo es hingehen soll. 20, 24-jährige Menschen, die studieren, weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben machen sollte. Dieses Zurechtfinden, wirklich im Leben. Es macht uns fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Weise Menschen hören auf anderen und hören hin und merken, was gut und schlecht ist. Wie ich gestern erzählt habe, haben wir gestern einen Baueinsatz in Lübeck gehabt. Und dort haben wir einen netten Architekt gehabt, Christ, hat gut gearbeitet, aber nur gut, nicht exzellent. Und jetzt merken wir nach ein paar Jährchen, wo wir hätte doch was anders machen sollten ein paar Mal. Und wir hätten vielleicht eine zweite Person manchmal dazu holen müssen, der ein bisschen mehr Ahnung denn von Bauen im Bestand hatte und nicht nur von neu. Wenn man neu baut, ist das toll. Wenn man Bauen im Bestand macht, dann braucht man echt Erfahrung. Viel Erfahrung. Die Leute, die damals mit 30 Jahren das gemacht haben und weiß, was für Mist im Maul und wie man das heute korrigiert. Weil ich wusste von vielen gar nicht. Aber naja, jetzt bin ich ein bisschen klüger da drin, auch gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Man hat Einsicht. Man wird aufrichtig und ehrlich. Ist das nicht schön, wenn wir weise werden? Das werden wir lernen, anderen gerecht zu behandeln. Und wir werden das Gespür haben für gute Entscheidungen. Häufig auch im Gemeindeleben gibt es so vieles, was wir Gutes tun könnten. Und nun das Gespür zu haben für den Heiligen Geist, was dran ist, das ist Weisheit. Und das ist wichtig. Zum Schluss möchte ich Richtung Jakobusbrief gehen. Jakobusbrief ist schon ein Brief im Neuen Testament, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Vor gut 20 Jahren, diesen Satz kann ich schon sagen, habe ich das in diese Gemeinde als erstes auch durchgenommen. Das war der erste Brief in der Bibel, den ich damals in der damaligen Bibelstunde durchgenommen habe, Kapitel für Kapitel für Kapitel. Denn Jakobus spricht sehr viel von Weisheit. Ich habe den ersten Kapitel schon gelesen, wer an Weisheit mangelt, darf bitten. Und nun möchte ich aus Jakobus 3, ab Vers 13 vorlesen. Wer von euch meint, klug und weise zu sein, der soll das durch sein ganzes Leben zu erkennen geben. Durch seine Freundlichkeit und Güte. Das sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Nun hättest du mich gefragt, was sind Kennzeichen der Weisheit, hätte ich gesagt, gute Entscheidungen. Ich hätte gesagt, klug sein. Ich hätte vielleicht sogar auch ein bisschen gesagt, gerecht und fair. Aber ich wäre nicht auf Freundlichkeit und Güte gekommen. Aber das sind Früchte des Geistes. Früchte des Geistes, die daraus entspringen, aus dieser Weisheit. Dass wir mit Menschen umgehen, auf der Art und Weise, wie Gott mit uns umgegangen ist. In der Gelben Haus in Lübeck, entschuldigung, in Lübeck, in Lüneburg, ist eine Gemeinde, was von Friedemann Pache geleitet wird. Und die haben seit einem Jahr ganz groß auf ihren Fahne geschrieben, wir wollen die Stadt, die Freundlichkeit Gottes zeigen. Diesen Satz lässt mich nicht los. Wie können wir die Stadt, die Freundlichkeit Gottes zeigen? Biblisch. Ganz viele verschiedene Bibelverse, hat so 30 Stück, glaube ich, denn da aus Alten wie auch Neuen Testament, wo es darum geht, Gottes Freundlichkeit. Und wie viel könnten wir lernen, wirklich Gottes Freundlichkeit da weiterzugeben, indem wir weise werden. Ein bisschen klein, aber hoffentlich könnt ihr lesen, wirkliche Weisheit. Ich fange damit an, rechts, was Weisheit nicht ist. Weisheit ist nicht voller Neid und voller Hass. Schau einfach 1. Korinther 13 an. Weisheit ist nicht eingebildet. Weisheit sind nicht Lügner und Betrüger, nicht irdisch, nicht ungeistlich, nicht teuflisch, nicht wo Missgunst da ist oder wo Streit herrscht. Weisheit ist nicht, wo alles in Unordnung ist. Weisheit bringt allerdings links mit sich Freundlichkeit und Güte. Lauter und reine, sucht den Frieden, ist freundlich, ist bereit nachzugeben, lässt sich etwas sagen, hat Mitleid mit anderen, bewirkt immer und überall Gutes. Weisheit bewirkt Gutes, ist unparteiisch, ohne Vorurteile, ohne aller Heuchlerei, ist da, wo Gerechtigkeit und Friedfertigkeit ist. Zum Schluss, wie werde ich weise? Jakobus 1, jetzt ab Vers 8, also schon bis 5 bis 8. Falls jemand von euch nicht weiß, was der Wille Gottes in eine bestimmte Sache ist, er soll um Weisheit bitten. Ihr wisst doch, wie reich Gott jeden beschenkt und wie gerne allen hilft. So wird er auch euer Gebet erhören. Betet also in große Zuversicht und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Bitte Gott um Weisheit und beharrlich um Weisheit. Mein Schlussgedanken. Gott möchte uns was geben. Aber wir dürfen darum glauben. Was ist das Gegenteil von Glauben? Natürlich Zweifel. Nun, ein Kind, der auf der Treppe ist und runterspringt in den Arm des Vaters, erwartet, glaubt, dass er aufgefangen wird. Und das ist normal. Ich habe heute Morgen einen Gottesdienst von Willow Creek geschaut, in dem ein 10-jähriges Kind seinem Jugendpastor erzählt hat, Papa, ich habe gerade geträumt, wir sollten nach Afrika. Und Papa sagte, nee, du weißt gar nicht, wo Afrika ist. Und er spielte zusammen mit seinem Kumpel und der Kumpel ist auch dann 10 Jahre alt und sagt, Mensch, ich habe gerade geträumt, wir sollten in Afrika Schuhe verteilen. Und er war, wie bitte? Was ist hier los? Und die beiden kamen dann zusammen, die beiden Familien merkten, das war wirklich Gottes Impuls. Dass diese zwei Jungs den gleichen Traum in der gleichen Nacht praktisch hatten. Und Gott hat den beiden gesagt, dass sie Schuhe dort in Afrika verteilen sollten. Denn die haben irgendwo gesehen, wie viele Kinder in Afrika ohne Schuhe durch die Gegend laufen. Dann haben sie auch Schuhe gesammelt und sind rübergegangen nach Ghana und haben dann auch Schuhe dann da ausgeteilt. Das war Glaube. Und für die Kinder war das so selbstverständlich. Papa, wir fliegen nach Afrika. Gott möchte das. Und die haben dieses kindliches Glauben, der sagte, das ist normal. Wir Erwachsene, die viele Enttäuschungen schon hatten, der vieles erlebt hat, was nicht so richtig und so gut war, sagen, aber, ja, wir fangen schon an, hat Gott wirklich gesprochen, ist das wirklich dran und so weiter und so weiter. Das ist unser Verstand, der manchmal im Wege ist, wenn Gott uns herausfordert, etwas zu tun, was ein bisschen über das Normale hinausgeht. Aber kindliches Glauben ist, Gott hat gesprochen, Gott wird es tun. Ja, Noah, bau eine Arche, es wird regnen. Was ist Regen? Ja, also, okay Gott, ich fange an. Ja, das ist so dieses Glauben. Und Gott erwartet das manchmal von uns. Ich möchte euch einen Tipp geben. Diesen Tipp habe ich schon vor, keine Ahnung, 12 Jahren vielleicht mal auch hier mal gesagt. Keine Ahnung, da, Caroline, du hast irgendwas gesagt, aber das ist bei dir wenigstens mal hängen geblieben, das finde ich ganz gut. Nachdem ich mich bekehrt hatte, das ist auch schon viele, viele Jahre her, habe ich aus den Vereinigten Staaten meinen Prediger gehört und er sagte, Mensch, wirst du weise werden, lies jeden Tag in der Sprüche ein einziges Kapitel am Tag. Kein Problem, da haben wir 31 verschiedene Kapitel, wir haben dann da meistens 30 bis 31 Tage im Monat, das haut genau hin. Und dann habe ich das über ein Jahr lang gemacht. Ich habe jeden Tag morgens mal eine Kapitel in der Sprüche gelesen. Und vielleicht ist einiges davon hängen geblieben. Vielleicht bin ich ein kleines bisschen weiser geworden dadurch. Auf jeden Fall ist das etwas, was mein Leben geprägt hat, Gottes Weisheit in mich aufzunehmen. Jeden Tag ein bisschen von dieser Weisheit. Ich ermutige euch, diese Sprüche mal anzuschauen. Um da einfach ein bisschen 5 Stück vielleicht an euch zu nehmen und ein bisschen zu kauen, ein bisschen zu überlegen, ein bisschen zu verstehen, was es denn für euch heute bedeuten könnte. Denn die Definition ist nochmal da. Weisheit ist diese moralische Einsicht. die Fähigkeit zu wissen, was richtig ist und dann dies auch zu tun. Wenn Salomo diese Worte der Weisheit zum großen Teil aufgeschrieben hat, dann können wir nur daraus selbst lernen, mehr moralische Einsicht und Klarheit zu bekommen. Dann werden wir auch sehen, was man auch das Richtige ist in der richtigen Situation, was können wir anwenden von Gottes Wort, und dann gibt uns auch Gott diese Kraft, das richtig zu tun. Ich möchte mit uns beten, bevor wir zum Abendmahl kommen. Jesus Christus, vom ganzem Herzen sage ich dir Dank. Ich sage dir Dank, dass du in mein Leben immer wieder neu einfach hineingesprochen hast. Ich sage dir Dank, Herr, dass du mich gebraucht hast, immer wieder bei anderen Menschen auch Worten der Weisheit hineinzusprechen, gute Empfehlungen zu geben. Aber Herr, das hängt alles von dir ab. Was sind wir ohne dich? Und es gibt viele Menschen, die einfach immer wieder neu vor wichtige Entscheidungen da stehen. Und ich möchte Jesus auch bitten, dass du die Menschen, die hier sind heute Morgen, dass du sie ganz neu ermutigst, zu bitten, zu beten, zu dir zu kommen, mit anderen darüber zu sprechen und dann doch eine moralisch klare Entscheidung für dich zu treffen, diesen Weg zu gehen oder jenen Weg zu lassen, dieses anzufangen oder jenes aufzuhören. Ich möchte bitten, Herr, dass du uns da Mut und Kraft gibst, Dinge umzusetzen und auch zu tun. Und danke, Jesus Christus, dass du interessiert bist an uns persönlich. Trotz Milliarden und Abermilliarden verschiedene Systeme in diesem Universum hast du dein Sohn diese Erde geschickt, damit wir errettet, erlöst werden. Und danke, dass du mein, dass du unser Gebet hörst und dass du an uns interessiert bist. Du hast jedem von uns einen Plan gegeben und bitte uns, ich bitte Herr, dass wir diesen Plan in deinem Namen neu tun dürfen und dass du uns jeden Tag neu einfach dazu hilfst, mehr und mehr zu fragen, was dürfen wir gemeinsam mit dir, Jesus Christus, tun. Amen.